Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Andreas Ollmann. Hallo Andreas.
Hallo Sebastian. Freue mich, dass ich hier bin. Bin mal gespannt, worüber wir beide heute quatschen werden.
Ja, ich hatte ja schon einen Kollegen von dir zu Gast.
Und, David, ne?
Genau. Genau. Und da war es ja so, dass auch herausgekommen ist, das fand ich sehr, sehr spannend. Ihr kommt von der Ministry Group. Da bist du ja auch Mitanteilseigner. Mhm. Und ihr habt auch, was ich sehr spannend fand, im Bereich der Bildung Staub aufgewirbelt. Nämlich ihr habt dafür gesorgt, dass ihr eine Initiative gegründet habt, die Hacker School. Und zwar, dass ihr, ich glaube, ihr habt, ob es damals schon war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habt ihr euch so ein Ziel gesetzt, nämlich, ich glaube, waren es 1 Million oder so, Schülerinnen und Schüler zu unterrichten in Sachen Hacking und Programmieren.
Ja, also ja und nein. Also es ist richtig zusammengefasst, aber tatsächlich war das nicht von Anfang an das Ziel. Wir haben, und Bildung war eigentlich auch nicht das Ziel und Unterrichten ist auch immer noch nicht das Ziel in dem Sinne, dass wir jetzt wollen, dass, weiß ich nicht, alle Kinder Programmierer werden oder so oder Programmiererinnen oder sowas, sondern wir haben einfach nur damals, das war 2014 oder beziehungsweise die Idee ist 2013 entstanden, 2014 im Februar haben wir das dann gestartet. Da war die Idee, dass wir selber ausgebildet haben, FachinformatikerInnen und uns irgendwann gefragt haben, warte mal, es gab total viele Kinder, die gar keine Vorstellung hatten, was Informatik eigentlich ist. Also Kinder, sage ich gerade. Junge Erwachsene, die sich bei uns beworben haben, also die früher Kinder waren, die gar nicht wussten, was Informatik eigentlich ist. Und dann haben wir gesagt, boah, es kann doch eigentlich nicht sein, dass wir als Industrieland in einer Welt, die immer digitaler wird, wir haben es dann so formuliert, eine Generation von Anwenderinnen heranerziehen, weil die gar nicht lernen, wie man mit IT, also mit Code und Hardware und so weiter, kreativ sein kann und die Welt gestalten kann. Und dann haben wir halt immer gesagt, okay, wir sind ja nun keine Politiker und schon gar nicht Bildungspolitiker. Wir sind ja Unternehmer und dann haben wir was gemacht im Sinne von einfach mal machen, dass wir gesagt haben, wir wollen Kindern ermöglichen, bevor sie eine Berufsentscheidung fällen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie toll das ist, mit IT die Welt gestalten zu können, um eine qualifizierte Berufsentscheidung fällen zu können, weil sie die Chance bis dato nicht hatten. Wir haben zwar den 30-jährigen Krieg kennengelernt und wussten, was Geschichte ist und sie haben Genetik und weiß ich auch nicht was, alles kennengelernt, also Bio und alle möglichen Sachen lernt man in der Schule und kann einschätzen, ob das was für mich ist oder nicht, und Informatik lernt man nicht strukturiert. Und dann ist der Gedanke entstanden, wir machen die Hacker School, wo wir Menschen, die ihr Geld damit verdienen, IT zu machen, also professionelle Softwareentwicklerinnen oder irgendwie sonst mit IT arbeitende, einladen, mit Kindern ein Wochenende lang zu hacken. Und in der Softwareentwicklung ist ein Hack ja ein Versuch, ob etwas funktioniert, sozusagen. Lange bevor ich zu einem Produkt komme, probiere ich mal eben, ob das nicht funktioniert, was ich mir da gerade vorstelle. Und das sollten diese Menschen mit den Kindern machen, damit die Kinder nicht lernen, die Programmiersprache X oder Y, sondern inspiriert werden, sich damit mehr zu beschäftigen oder auch zu sagen, habe ich jetzt gemacht, nö, ist nichts für mich. Aber es ist trotzdem eine qualifizierte Entscheidung. Und das war zu Anfang so ein bisschen so eine Art Wochenend, nebenberufliches, ehrenamtliches Engagement, was wir gemacht haben. Und es ist jetzt tatsächlich so stark gewachsen, dass so eine, aus dieser, sagen wir mal, Visionsformulierung, wir wollen, dass jedes Kind, bevor es eine Berufsentscheidung fällt, diese hinsichtlich IT qualifiziert fällen kann. Daraus wurde dann durch Julia Freudenberg, die jetzt die Geschäftsführerin der Hacker School ist, GmbH, die hat das dann mit ihrem Team mal konkret in Zahlen gebracht, diesen Satz, den wir damals so vor uns hin formuliert haben, und hat gesagt, wenn das so ist, dann müssen wir jedes Jahr so und so stark wachsen und im Jahr 2030 1 Million Kinder erreichen pro Jahr, weil dann sind wir in der Lage, sukzessive dann irgendwann dahin zu kommen, dass wirklich jedes Kind in Deutschland einmal mit IT was zu tun hatte über die Hacker School. Und dann hat sie sich gedacht, das reicht ja nicht, und hat gerade vor kurzem auch die Hacker School Österreich gegründet. Also langsam wächst das Ganze. Und das liegt aber tatsächlich an Julia, dass es so groß geworden ist.
Also ihr habt es dann in gute Hände übergeben und da hat das alles nochmal richtig Fahrt aufgenommen.
Ja, das kann man so sagen. Also tatsächlich muss ich gestehen, sind wir da auch ein bisschen stolz drauf, dass wir es geschafft haben. Das ist ja bei so Start-up-Gründern manchmal das Problem, dass sie nicht merken, wann sie ihrer Idee mehr im Wege stehen. Und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt, dass wir irgendwann gemerkt haben, nebenberuflich, neben dem hauptamtlichen Betrieb von ein paar mehr Firmen, kriegt man so etwas nicht groß genug gemacht. Und wir hatten dann das große Glück, Julia zu treffen und dann irgendwann auch das große Glück, dass wir gemerkt haben, nebenberuflich können wir jemanden, der hauptberuflich mit so viel Energie wie sie unsere Vision verfolgt und größer macht, dem können wir eigentlich nur im Weg stehen, nebenberuflich. Und dann ist es schlau, beiseite zu gehen und von der Seitenauslinie sozusagen sich anzugucken, wie gut diese Mannschaft spielt, um mal in diesem Sport, abgedroschenen Sportbild zu bleiben. Aber dass wir das geschafft haben, ist sicherlich unser Verdienst. Das, was dann daraus geworden ist, ist definitiv alles Julias Verdienst und von dem Team, die das gerade machen. Das ist ein sehr, sehr großes Team mit, ich weiß es gerade gar nicht genau, was die aktuelle Zahl ist, aber weit über 40 Leute, die das machen. Und das ist sehr schön zu beobachten von der Seitenauslinie.
Und genau, jetzt wäre mir ein Anliegen, auch zu erfahren, was sozusagen, sagen wir mal so, dein aktuelles Projekt ist. Eins haben wir ja gehört, was du abgegeben hast in dem Sinne. Mhm. Worauf steuerst du jetzt neu hinzu?
Mein Dayjob, wie man so schön sagt, neben der Hackerschool, war immer die Ministry Group. Das ist das, was wir unternehmerisch auch weiterhin betreuen. Die Ministry Group ist eine, im weitesten Sinne gesagt, eine Gruppe von Beratungen, die anderen Unternehmen und Organisationen dabei hilft, sich auf diese bisschen verrückte Welt einzustellen, die wir gerade so hier alle erleben, geprägt durch Polykrisen und sehr starke Veränderungen, auch durch IT. Also da schließt sich ein bisschen auch der Kreis zur Hackerschool. Eine Welt, die immer digitaler wird und sich dadurch auch immer schneller verändert, aber eben auch durch die Polykrisen, die wir so erleben, von Klima bis Kriege und was auch immer, Pandemien. Und dafür glauben wir, ist es sinnvoll, Strukturen zu schaffen, Zusammenarbeitsstrukturen, aber auch Führungsstrukturen in Organisationen, in Unternehmen, die diesen Organisationen erlauben, in dieser bisschen verrückten Welt stabil zu stehen, im Sinne von flexibel zu sein, um stabil zu stehen. Und dabei helfen wir. Und ganz konkret kam unser Termin für ein Gespräch zustande, weil wir gesagt haben, vielleicht ist es sinnvoll, über eine Konferenz zu sprechen, die wir dieses Jahr planen, nämlich die Bold Together nennen wir sie, die in Hamburg stattfindet im Juni. Das ist halt eine Sache, die wir tun, neben Workshops, Trainings, Begleitung, Beratungsprojekte im weitesten Sinne für Unternehmen, die, wir nennen das immer so ein bisschen zusammenfassend, die Innovationsfähigkeit erhöhen wollen, erreichen wollen, sicherstellen wollen, beibehalten wollen. Kommt drauf an, wo man gerade so steht, welches Verb da am besten passt.
Hm. Du hast vorhin selber gesagt, ihr wolltet nicht mehr sozusagen im Wege stehen, um der Innovation freien Lauf zu lassen, um es mal so zu formulieren. Wie erlebst du das, wenn du sagst, du bist in Beratungen unterwegs, wie erlebst du das? Wer steht denn sonst so im Wege normalerweise?
Meine Wahrnehmung, ich bin ja nur selber Unternehmer, also alles, was wir so tun, basiert auf, sag mal, Wissensansammlung, Lesen, Gespräche führen, selber auch forschen, aber auch ausprobieren. Also es ist immer eine Mischung aus Theorie und Praxis aus unserer Sicht. Das heißt, die Dinge, die wir tun, die probieren wir auch selber bei unseren Unternehmen aus und wenden sie auch selber an. Und von daher kann ich als Unternehmer sagen, die Gefahr ist zumindest sehr groß, dass man, wenn man sich sein Unternehmen anguckt, als Manager oder als Familienunternehmer oder wie auch immer, oder Unternehmerin, dass Dinge, die man sieht in der Organisation und die einen stören, dass die aus dem eigenen Verhalten herkommen. Dass man also bestimmte Sachen sagt, bestimmte Dinge tut, die dafür sorgen, dass die Organisation, für die man Impulsgeber ist, das ist man nämlich einfach, dass die sich um dieses Verhalten herumbaut. Und dann beobachtet man Dinge in der Organisation, wo man sagt, das ist aber ganz blöd, dass wir, weiß ich auch nicht was ich auch mal beobachte, nicht offen genug sind mit Feedback oder ähnliche Dinge oder nicht schnell genug Veränderungen umarmen oder Fehler nicht akzeptieren oder ähnliches. Und die Gefahr ist sehr groß, dass, wenn ich ganz ehrlich bin, ich sagen muss, das hängt mit mir selbst zusammen als Führungsperson. Und daraus hergeleitet würde ich sagen, Antwort auf deine Frage ist, oft sollte Veränderung am Kopf des Unternehmens beginnen, nämlich bei sich selbst, weil ich oft im Wege stehe einer Veränderung, die ich gerne herbeiführen möchte, beziehungsweise ich muss mich an die Spitze dieser Bewegung setzen.
Hm. Da fällt mir auch eine Geschichte ein, dass, wie du schon sagst, dass wir nehmen mal den Kopf eines Unternehmens und auch der Mensch hat natürlich auch eine Vergangenheit, das heißt auch logischerweise eine Kindheit und dass vielleicht dort bestimmte Dinge passiert sind oder ihn geprägt haben oder auch sie geprägt hat und dass dann solche Dinge später als in der Rolle des Geschäftsführers, des Gründers, dann diese Dinge, sagen wir mal, Formen annehmen, beziehungsweise natürlich die Geschicke des Unternehmens beeinflussen, um es mal so zu sagen. Wie geht ihr denn davor, sowas rauszufinden und dann Hilfestellung zu geben?
Ja, also im Idealfall spricht man direkt mit Geschäftsführung, Vorstand, Inhaber, Preis, wie auch immer. Ich sage deswegen im Idealfall, weil das tatsächlich bedingt, dass diese Gruppe von Menschen oder diese Menschen realisieren, dass sie selbst, was ich gerade sagte, sehr stark Dinge beeinflussen im Unternehmen. Und das, was du gerade sagst, gibt also diesen Spruch, es gibt für jedes Verhalten einen sehr guten Grund. Also niemand macht ja bestimmtes Verhalten einfach so aus Spaß, sondern weil das sich mal irgendwann in der Geschichte des Menschen als eine hilfreiche Strategie erwiesen hat. Also das ist gemeint mit dem guten Grund. Also hinter jedem beobachteten Verhalten steckt ein guter Grund für dieses Verhalten und für denjenigen macht dieses Verhalten total Sinn, ergibt total Sinn, weil es eben sich früher schon mal als erfolgreich dargestellt hat. Und so ähnlich ist es, finde ich, auch bei Unternehmen. Auch Unternehmen sind aus meiner Sicht so was Ähnliches wie Organismen, wenn man so will. Also ich glaube eher an ein Bild von Unternehmen, was eher wie ein Organismus ist als wie eine Maschine. Und entsprechend haben auch Unternehmen eine Verhaltenskultur, die entstanden ist durch etwas, was in der Vergangenheit sich schon mal als hilfreich und erfolgreich dargestellt hat. Und das kann sowas sein, wie ein Unternehmen ist gegründet worden in einem Markt, der sehr reglementiert war, mit einem Ziel, 100% Sicherheit herzustellen in Prozessen, dann ist es total klar, dass dieses Unternehmen unglaublich risikoavers ist und sich richtig schwer damit tut, wenn man sagt, wir müssen mal mehr Fehlerkultur haben und mehr experimentieren und Sachen ausprobieren, weil das lauter Worte sind, die das genaue Gegenteil triggern von dem, was ich eigentlich erreichen will, weil es dann dieses, oh, dann haben wir nicht mehr die Sicherheit, die wir eigentlich brauchen. Die ist so fest in die DNA eingebaut, dass es eine ganz große Reaktanz gegenüber solchen Prinzipien gibt, die ja aus dem agilen Arbeiten kommen oder die grundsätzlich mir erlauben, mich zu verändern, indem ich Dinge neu ausprobiere. Und wie gesagt, im Idealfall hat man direkt Kontakt mit der Top-Führungsebene. Es gibt aber auch genug Beispiele, wo das nicht der Fall ist, sondern das, wo man eher mit Innovationsmanagement, HR oder People and Culture oder auch mit Bereichsleitungen spricht, wo wir mit denen sprechen. Und dann geht es immer so ein bisschen darum herauszufinden, das, was wir hier gerade besprechen und machen wollen, ist das etwas, was in dem Bereich, in dem du verantwortlich bist, machbar ist? Und das geht sehr weitreichend. Ich glaube, viele Menschen machen sich nicht klar, wie viele Möglichkeiten sie haben, Dinge in ihrem direkten Umfeld in Organisationen auszuprobieren, ohne das große Ganze zu gefährden oder sich erstmal von ganz, ganz oben ein Okay dafür zu holen. Also was ist in deinem Bereich machbar, um Dinge auszuprobieren und zu verändern? Und was ist etwas, wo wir uns erstmal ein Mandat von ganz, ganz oben holen müssen? Und dann kann man sich fragen, wie kriegen wir das denn hin? Wie kriegen wir denn die entsprechenden Entscheider mit ins Boot reingeholt? Aber ganz oft hilft es, erstmal in kleineren Bereichen anzufangen. Und das kann sowas sein wie, Inga Höltmann sagt immer so schön, Meetings sind Experimentierräume. Und das finde ich insofern ganz hilfreich, weil man tatsächlich notfalls auch bei dem Meeting einer kleinen Abteilung, eines kleinen Teams anfangen kann und sagen kann, wir machen das jetzt immer so und wir stellen fest, das ist irgendwie doof. Was können wir denn ändern? Zum Beispiel, dass wir mal eine Moderation einfügen, dass wir mal Liberating Structures Elemente ausprobieren, dass wir uns einfach mal einigen, dass wir vorher eine Agenda haben und hinterher uns festhalten, wer was macht und so ein Zeug. Das kann man ja alles einmal ausprobieren innerhalb von einer Dreiviertelstunde in einem Meeting oder auch mal sagen, statt einer Stunde ist es nur eine Dreiviertelstunde oder sowas, ohne dass man irgendwas von großen Dominosteinen umschmeißen muss, sondern man kann in einem ganz kleinen Umfeld kleine Veränderungen ausprobieren und feststellen, das war gut, dieses Meeting, das machen wir jetzt immer oder nee, das war nicht so gut, wir machen was anderes beim nächsten Mal. Und das meine ich als sich erstmal angucken, wo ist meine Einflusssphäre und festzustellen, die ist ganz schön groß. Und in der Einflusssphäre erstmal was auszuprobieren, selbst wenn ich nicht Vorstand oder Geschäftsführung des Gesamtunternehmens bin, habe ich trotzdem ganz, ganz viele Möglichkeiten, in meinem Umfeld Dinge auszuprobieren und zu verändern, die vielleicht in diesem kleinen Umfeld unser gemeinsames Leben schon besser macht und uns Freiraum schafft, Dinge neu zu lernen oder Dinge anders zu machen oder besser zu machen oder was auch immer.
Ja, ist ja auch das, man könnte ja auch sagen, das agile Vorbild, ne? Mhm. Oder Vorgehen. Und da hatten wir jetzt Anfang, wie bei der kurz vorher drüber gesprochen, gibt ja so einen schönen Artikel von dir oder über dich in der Kapital. Und da ist ja auch ein Punkt, was man von dir lernen kann, ne? Flexibel und agil im Alltag zu sein, ne? Wo
Ja.
du auch beschrieben hast, dass du immer so ein bisschen was änderst. Zum Beispiel steht hier das Beispiel, im Haushalt mit der linken Hand zu wischen, zum Beispiel.
Ja, da wurde ich schon oft drauf angesprochen. Das war einfach nur so ein spontanes, blödes Beispiel, was ich mal in den Podcast gebracht habe. Aber es ist
Ja.
das tatsächlich. Ja, ich glaube tatsächlich, wie gesagt, man fängt bei sich selbst an, sinnvollerweise. Und mir hat, also ich habe das Beispiel damals gebracht, weil ich glaube, dass körperliche Routinen auch geistige Routinen auslösen. Und wenn wir älter werden und Dinge oft gemacht haben, dann richten wir uns auch so ein bisschen darin ein, dass wir bestimmte Dinge halt immer so machen. Und daraus ergibt sich dann gern dieses, nö, das haben wir schon immer so gemacht, das ändern wir jetzt nicht mehr. Wenn ich mir dessen aber bewusst werde und sage, wenn ich vermeiden will, dass ich in solche harten Routinen komme und deswegen Veränderungen sofort ablehne, dann hilft es mir, das ist meine Hypothese, permanent Kleinigkeiten zu verändern, um einfach beweglich zu bleiben. Und deswegen war dieses Mal mit der linken Hand die Dusche wischen, war so ein spontanes, blödes Beispiel. Das muss jetzt nicht jeder machen. Aber sich so fragen, weiß ich auch nicht, fahre ich immer auf dem gleichen Weg in die Firma und muss das eigentlich sein? Kann ich nicht mal, hier in Hamburg gibt es so eine Ringlinie von der U-Bahn, kann ich mal andersrum mit der Ringlinie fahren? Einfach, weil es gerade passt oder keine Ahnung. Also irgendwelche Dinge bewusst anders machen, um bewusst nicht in solchen körperlichen Routinen drin zu sein und damit auch eine geistige Beweglichkeit herbeizuführen. Das war dieses Beispiel damals.
Ja, finde ich sehr gut. Also auch das, was du sagst mit dem, ne, irgendwo hingehen, wo man normalerweise immer hingeht, dieselbe Strecke nimmt und dann das einfach mal ändert und dadurch auch andere Blickwinkel, andere Perspektiven wahrnehmen kann, ne? Also in Form von, was ich, Straßen und die man dann neu reingeht, um, du nennst es geistig beweglich zu sein, was total wichtig ist, weil die Welt. Wir erleben es ja jetzt gerade auch mit, du hast es auch angesprochen, verschiedenste Technologien, verschiedenste politische Bewegungen, um es mal so runterzubrechen, die da jetzt alle auf uns einprasseln. Und wir müssen irgendwie, jeder privat, aber auch in Form eines Unternehmens oder Teil eines Unternehmens, dann damit irgendwie umgehen lernen und die Beweglichkeit halt auch zeigen und demonstrieren, weil ansonsten hat man halt den Nachteil, dass man nicht Schritt halten kann, ne?
Ja.
Wie schaffst du das? Das hast du auch angesprochen, dass du das selber praktizierst in Form von, dass du dir Wissen aneignest oder Fähigkeiten aneignest, um sie dann weitergeben zu können. Wie kannst du da so ein bisschen einen Einblick geben? Wie schaffst du das? Diese, ja, diese, ich habe jetzt ein Bild im Kopf, was ich, Thema KI, ne? Ich weiß nicht, ob das auch etwas ist, was ihr auch ganz konkret macht, also dass ihr diese ganzen KI-Tools, die es ja von Woche zu Woche gefühlt immer mehr gibt, wo sich das irgendwie verdoppelt, dass man da irgendwie einen Durchblick erhält.
Ja.
Ist das auch etwas, was euch betrifft?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich, also wenn ich konkret das Thema KI angucke, nee, wenn ich darf, mache ich eine kurze Schleife und komme nachher darauf zurück. Es gibt ja Leute, die gerne viel lesen. Und es gibt Leute, die gerne was ausprobieren. Also ich weiß, dass wir haben früher mal eine Software entwickelt. Da wusste ich, es gibt halt die Leute, die ein Handbuch brauchen, was so richtig so ein Redakteur geschrieben hat und was so umfassend ist, wie es irgend geht für die HandbuchleserInnen. Und es gibt Leute, die sagen, leg das Handbuch beiseite, ich probiere es einfach aus, was dann bei einer Software die Herausforderung ist für das User Interface Design, dass das selbsterklärend ist und man Sachen ausprobieren kann und so weiter. Und das zieht sich, glaube ich, durch. Also es gibt Leute, die lesen total viel, und es gibt Leute, die probieren Sachen aus. Ich würde mich immer eher zu dem Ausprobieren zählen, was lange Zeit für mich so ein, in Anführungsstrichen, so ein bisschen so ein Minderwertigkeitskomplex ausgelöst hat, weil ich habe einen Partner, den hast du vorhin schon erwähnt, David Cummins, der liest richtig gerne richtig viel. Wir haben uns immer mal scherzhaft, hat er sich der Professor genannt, sozusagen. Und das ist für mich einerseits belastend gewesen, weil ich immer denke, oh, der liest so viel und du liest nicht so viel. Ich lese nicht so gerne, schon gar nicht Sachbücher. Ich lerne relativ schnell durch Gespräche und durch Ausprobieren und ich bin gar nicht gut im Lesen von vielen Büchern. David liest, wie gesagt, notfalls auch immer, weiß ich nicht, 23 Bücher parallel, hier ein bisschen, da ein bisschen und verbindet die Sachen. Und der große Vorteil für mich war, ich konnte mich mit David unterhalten. Der erzählte mir, was er gerade so gelesen hat, und gemeinsam haben wir daraus was entwickelt, was dann für uns da, was wir mal ausprobieren könnten und was für uns hilfreich sein kann. Das ist so ein grundsätzliches Vorgehen von mir. Lieber sprechen, hören, gemeinsam über Sachen nachdenken, als alleine zu lesen. Und wir haben, als wir noch sehr viel jünger waren, gerade David und ich auch, hatten wir das Thema, dass wir sehr angefegt waren vom Agilen Manifest. Anfang der 2000er war das so. Und uns aber immer gefragt haben, puh, das ist ja sehr stark aus der Softwareentwicklungs- und auch große Softwareentwicklungsecke gedacht. Fanden wir faszinierend. Wir waren damals aber halt eine Agentur, Digitalagentur, wie auch immer. Also hatten eine Situation, wo kleine Teams an kurzen Projekten, stellenweise aber auch an 3, 4, 5 Projekten gleichzeitig arbeiten, wo wir gesagt haben, sowas wie Scrum mit so einem Daily Stand-Up und so, da fliegt uns ja alles um die Ohren, wenn jeder, der in jedem Projekt ist, permanent immer so ein Stand-Up jeden Morgen macht. Das geht ja gar nicht. Und es hat uns gezwungen, uns die Prinzipien hinter agilen Arbeiten anzugucken und dann zu entscheiden, was für uns denn so passt. Entweder was gibt es für Elemente, die wir übernehmen können, oder müssen wir was Neues entwickeln, was diese Prinzipien abbildet. Und das ist etwas, jetzt komme ich zum Thema KI, was, glaube ich, auch uns hilft, uns diesem KI-Thema zu nähern, weil wir für uns zumindest gesagt haben, das wäre auch mein Impuls für alle Zuhörenden, ich glaube, der Anspruch, ich weiß alles, was es über KI gibt, ich kenne alle Tools, habe alle ausprobiert, habe alles gelesen, wenn man diesen Anspruch an sich selbst hat, wird man wahnsinnig und wird dem nie gerecht werden, weil diese Entwicklung so unglaublich schnell ist, die ist ja so überexponentiell sozusagen, dass man da gar nicht hinterherkommt. Und deswegen glaube ich, ist es sehr hilfreich, sich anzugucken, was die Prinzipien dahinter sind und was das für uns eigentlich bedeutet. Und wir haben für uns und auch für Kunden etwas entwickelt, was eher dahin geht, was hat KI eigentlich für einen, ich nenne das mal, kulturellen Impact auf Unternehmen? Was für eine Kultur brauche ich eigentlich, um mit KI arbeiten zu können? Und aus meiner Sicht wird das sehr oft sehr technisch angeguckt. So nach dem Motto, was müssen wir denn jetzt selber für KI-Tools entwickeln oder ähnliches? Ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr, weil es gibt so viel Entwicklung, dass man eher schlaue Tools zusammenbauen muss, um da im betrieblichen Kontext was von zu haben. Was aber eine Riesenherausforderung ist, ist eine Kultur zu haben, die auch da wieder sich fragt, wie hilft KI uns eigentlich, bessere Produkte, bessere Wertschöpfung, bessere Prozesse zu machen oder auch stumpfe Arbeiten zu ersetzen, weil eigentlich ist KI halbwegs schlauer Roboter, so wie uns Roboter oder Maschinen körperliche Arbeit abgenommen haben. So können uns die KI-Tools geistige, aber stumpfe Arbeit abnehmen, was gleichzeitig eben bedeutet, wir haben viel mehr Kapazitäten für das, was nur Menschen können, kreativ arbeiten. Kreativ arbeiten nicht gemeint als lustige Texte schreiben und bunte Bilder malen, sondern kreieren, Dinge zu erfinden, entwickeln, die auf den ersten Blick gar nicht irgendwie zusammenpassen. Das ist das, was Menschen gut können. Und je mehr repetitive, stumpfe Geistestätigkeiten, Wissensarbeit uns abgenommen wird, umso mehr können wir kreativ arbeiten. Dafür brauche ich aber eine Kultur, weil viele Tätigkeiten in der sogenannten Wissensarbeit ist etwas, was uns KI abnehmen kann. Und das sorgt für Angst. Und Angst ist kein guter Ratgeber, um die Zukunft zu gestalten. Also ist es, glaube ich, aus meiner Sicht ist ein großes Thema, grundsätzlich zu verstehen, wie KI funktioniert, wie selbstlernende Software funktioniert, um daraus herzuleiten, wie es uns Energie freischaufeln kann für das, was Menschen richtig gut können. Und deswegen ist es für mich vornehmlich ein Kulturthema, weniger ein technisches Thema.
Und das ist ja auch die perfekte Überleitung zu der Konferenz. Nämlich gemeinsam mutig zu sein, ne?
Ja, das ist der Grund, weswegen wir dir so diesen komischen Namen gegeben haben. Also vielleicht auch da eine kurze Schleife. Wir haben 2016 die New Work Future Konferenz gegründet. Das kam eher aus dem Gedanken, wir selbst als Unternehmer wollen lernen, wie man in so einer komischen Welt solche Unternehmen baut, wie wir sie für uns gesehen haben. Und dann wurde das mehr und mehr so, dass wir halt auch selber gefragt wurden, ob wir nicht einen Input auch leisten können. Und dann gab es diese New Work Future Konferenz, 7 Jahre lang, auch nicht unerfolgreich. Aber ich selber als Moderator habe eigentlich immer angefangen damit, dass ich sowohl New Work als auch Future nicht richtig finde. Weil das Wort New Work ist so, ich habe dann so flapsig gesagt, das ist so wie Tofu, das schmeckt nach nichts. Je nach Soße, die man rüberkippt, schmeckt es unterschiedlich. Und so wird es von vielen auch behandelt. Also ursprünglich kommt es ja von Friedrich Bergmann. Ist eher so ein soziologisches, kommunistisches Konzept, was dahinter steckt. und also auf jeden Fall soziologisch. Und dann wurde es irgendwie mit der Soße der Betriebswirte übergossen und dann wurde es mit der Soße der People in Culture übergossen und da ging es irgendwie darum, weiß ich nicht, Fachkräftemangel damit zu beheben, dass man sagt, man wäre so derbe new workig und dann wurde es mit der Soße Feelgood übergossen und dann gab es irgendwie dazu Massagen und Obstkörbe und was auch immer und es war nie so richtig klar, was ist eigentlich von dem jeweiligen Menschen mit New Work gemeint. Und Future ist es eigentlich auch nicht, weil wir reden nicht über die Zukunft, wir reden über heute. Und letztes Jahr haben wir uns dann nach der Konferenz hingesetzt und haben gesagt, das ist eigentlich auch blöd, wenn man jedes Mal sagt, eigentlich müssten wir größer denken. Und nur weil das jetzt eingeführt ist als Name und als Marke sozusagen, heißt es immer weiter so. Und immer mehr kriegen wir das Gefühl, dass das irgendwie nicht mehr so ganz passt. Und dann haben wir uns gefragt, was ist denn eigentlich das, was uns daran stört? Es ist nicht das Format, weil das fanden wir sehr gut, relativ klein. Wir nennen das Boutique-Konferenz, maximal 70, 80 Leute. Über 2 Tage, damit man nachts dieses Verarbeiten in der Nacht hat, was man am Vortag gehört hat und am nächsten Tag nochmal sich austauschen kann. Single Track, damit alle das Gleiche hören und man nicht das Gefühl hat, man verpasst gerade irgendwas. Also das fanden wir alles gut. Aber wir haben gesagt, eigentlich müssten wir uns doch eher darum kümmern, warum man eigentlich anders arbeiten will oder anders Unternehmen aufbaut. Und dann haben wir gesagt, der Grund ist, dass wir doch eigentlich ein Interesse haben sollten, Unternehmen nachhaltig aufzustellen, in dem Sinne, dass wir als Unternehmen im Spiel bleiben wollen in einer Welt, die sich so extrem schnell verändert. Also nachhaltig im Sinne von, die neue Arbeit muss ja auch in irgendeiner Welt passieren, die auch noch existiert. Insofern kommt dann da der Nachhaltigkeitsaspekt im engeren Sinne rein, aber eben eine Überlebensfähigkeit von Unternehmen sicherzustellen. Und das in einer Welt, die halt so schnell sich verändert, von diesen Polykrisen geprägt ist, von denen wir schon gesprochen haben, das erfordert ein mutiges, kühnes Auftreten, weil wir bauen diese Zukunft. Die entsteht nicht einfach und kommt auf uns zu, sondern wir haben die Möglichkeit, ob ganz klein oder ganz groß, wir haben die Möglichkeit, diese Zukunft zu gestalten und sie zu bauen. Und dazu brauchen wir nicht ein Verzagtsein, weil alles sich so schnell verändert, sondern ein, hey cool, was können wir daraus machen? Ein mutiges Vorangehen einerseits, deswegen bold. Das ist der englische Begriff für kühn und mutig. Und als zweiten Punkt together, weil wir in einer komplexen Welt, in der wir sind, nicht darauf hoffen können, dass irgendjemand die Lösung für uns hat. Das wäre dann nämlich Populismus, sondern das können wir nur gemeinsam, ko-kreativ im Dialog entwickeln, diese Lösung, die wir da brauchen und dann auch gemeinsam umsetzen. Und deswegen entstand dieser Begriff Bold Together als neue Konferenz dem alten Format als Boutique-Konferenz, aber mit dem geweiteten Blick auf, was müssen wir eigentlich tun, damit die Organisationen, in denen wir sind, enkelfähig, ist ja so ein schöner Begriff, aufgestellt sein können, dass sie auch eben in der Zukunft noch existieren.
Und wird es denn auch so ein Follow-up geben? Also wenn man da zusammenkommt, dass, wie du sagst, über Nacht verarbeitet, dann nochmal weitere Impulse bekommt, sich vernetzt, auf neue Ideen kommt, ist dann das Konzept so angelegt, dass es dann auch noch weitergehen kann?
Ja, idealerweise ja. Wir haben eigentlich nach jeder Konferenz immer von den Teilnehmenden gehört, oh super, wir müssten uns vernetzen und haben jetzt das diesmal vor, dass es auch tatsächlich passiert, gerade weil, also letztes Mal oder bisher war es immer sehr stark, sagen wir mal, personalentwicklungslastig und dann hat dann doch jeder sein eigenes Süppchen gekocht, ist gerade böse formuliert, hört sich böse an, als es gemeint ist. Also dann habe ich sehr stark natürlich einen Innenfokus auf die Organisation, in der ich bin. Hier haben wir automatisch schon einen Außenfokus. Und von daher würden wir es gern erreichen, dass es eine Vernetzung gibt. Wir möchten das unterstützen, dadurch, dass wir das verbinden mit zum Beispiel einer Kooperation mit Stefan Grabmeier. Der hat das Impact Business Framework entwickelt. Dass wir im Nachgang in dem Kombi-Ticket mit der Konferenz auch eine Masterclass anbieten, dass man also sagen kann, okay, jetzt habe ich den Impuls bekommen, jetzt habe ich die ersten, die Konferenz selber wird auch so ein Hackathon-Element beinhalten, jetzt habe ich vielleicht in der Gruppe die ersten Ansätze entwickelt, jetzt suche ich nach einem Framework, was mir hilft, das auch in die Welt zu bringen, das wäre dann die Kombi mit dem Impact-Business-Framework. Wir machen regelmäßig etwas, was wir Fireside-Chats nennen, also kurze Abendveranstaltungen in Hamburg, wo man sich einmal im Monat ungefähr trifft und weiter Impulse kriegen kann und diskutieren kann. Es wird natürlich die Bold auch weiterhin jährlich geben, immer im Juni nächsten Jahres dann natürlich auch. Und im Idealfall entsteht daraus so eine Art Netzwerk und Gruppe von Menschen, die ja die Welt verändern wollen. Es hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber die Lust haben, gemeinsam eben an dieser Zukunft zu arbeiten. Das wäre das Ziel und wir versuchen das durch solche Impulse, wie ich sie gerade gesagt habe, zu unterstützen, dabei zu helfen. Und wenn das klappt, wäre das natürlich großartig.
Was würdest du noch ergänzen wollen in diese zukunftsgewandte Richtung, wo wir vielleicht jetzt noch nicht so drauf gekommen sind im Laufe des Gesprächs?
Also ich würde mir wünschen, dass wir allgemein weniger verzagt sind und insgesamt mehr mutig und verstehen, dass wir diese Zukunft gestalten können. Deutschland ist ja nicht ohne Grund mit diesem schönen Begriff German Angst versehen. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade ganz schön verzagt als Gesellschaft. Ich fände es toll, wenn wir das hinkriegen würden, das zu ändern. Und ich glaube, dass der Arbeitskontext uns hilft, das zu üben, weil wir natürlich diese gesamtgesellschaftliche Transformationsherausforderung gerade haben. Das erleben wir ja allenthalben. Mobilitätswende, Klimawende etc. Wir haben eine ganze Menge Wenden zu tun gerade und sind, wie gesagt, relativ verzagt, zumindest was so die veröffentlichte Meinung uns suggeriert. Ich würde mir wünschen, dass wir da mutiger werden. Und wie gesagt, ich glaube, wir können das ganz gut in diesem betrieblichen Kontext üben, weil wir da schon Strukturen haben, in denen wir zusammenarbeiten, weil wir auch übergeordnete Ziele haben, an denen so Organisationen gemeinsam arbeiten. Und wir da vielleicht auch üben können, dieses Co-Kreative im Dialog gemeinsam Lösungen finden, um das damit rauszunehmen, auch in eine Welt außerhalb der Unternehmen, aber in die diese Unternehmen ja eingebettet sind.
Und was wünschst du dir jetzt auf die Zukunft, was sozusagen das Thema KI und der Umgang mit KI anbetrifft? Also, dass wir jetzt auf ganz platt formuliert auf jeden Fall von der Arbeit befreit sind, weil ja die KI alles performanter macht, als wir das selber machen könnten und wir uns dann unseren Hobbys zuwenden können? Oder was ist so deine Richtung, wo du vielleicht auch so insgeheim drauf hoffst?
Also ich glaube nicht, ich stimme nicht den ganzen Dystopen zu, die sagen, die KI nimmt uns alle Arbeit ab und übermorgen macht sie uns sowieso komplett überflüssig. Weil am Ende reden wir immer noch über Computer und über Mustererkennung, also Dinge, die Software halt gut kann. Und auch da gibt's ganz viel dieses Gefühl, oh, alles, die machen alles kaputt und uns auch bald kaputt und die machen alles dann ganz alleine, die Maschinen. Das ist sehr stark, glaube ich, geprägt durch, weiß ich nicht, Terminator und Co., durch solche Bilder. Ich glaube, dass selbst wenn es möglich wäre, dass uns irgendeine Art von KI alle Arbeit abnähme, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so ist, dann würde es nicht dazu führen, dass sich alle Menschen auf die faule Haut legen und sagen, ich mache ab jetzt wie bei Wall-E, fahre ich nur noch in meinem Schweberollstuhl durch dieses Riesenraumschiff und lasse mich irgendwie von Fernsehern beschallen, weil wir dazu viel zu sehr getrieben sind von einem Wunsch zu kreieren, wir als Menschen. Wir wollen etwas erschaffen und zwar idealerweise etwas, was größer ist als wir selbst oder uns überdauern kann. Ich meine, sonst gäbe es nicht so komische Sachen wie Riesenkirchen, die wir bauen und tolle Kunstwerke, die wir produzieren und sonst irgendwas. Es gibt etwas, wir Menschen wollen etwas erschaffen. Wir wollen kreieren. Und wir wollen auch etwas erschaffen, was in irgendeiner Form einen Wert hat und zu einem Wert haben gehört auch eine Art Bewertung. Also ich glaube, wir werden weiterhin arbeiten wollen im Sinne von Wert schaffen und etwas erzeugen. Ich glaube, dass uns KI tatsächlich einfach den stupiden Teil der Arbeit abnimmt. Und so ähnlich wie am Anfang der Industrialisierung sich die Weber nicht vorstellen konnten, was ein mechanischer Webstuhl an Arbeitserleichterungen bringen kann. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es gibt natürlich diese tollen Theaterstücke über die Weber, die dann leider alle verelendet sind. Aber was wir uns vielleicht am Anfang der Industrialisierung nicht vorstellen konnten, was man tatsächlich durch Mechanisierung und Automatisierung für Fortschritte machen kann, auch was Sicherheitsthemen angeht. So ähnlich ist es jetzt mit KI auch, dass wir vielleicht uns stellenweise noch nicht vorstellen können, wie viel Anteile unserer Arbeit eigentlich ganz schön stupide sind und es toll ist, wenn wir die abgenommen kriegen und wie viel Zeit wir damit freischaufeln, nicht um auf der faulen Haut zu liegen, sondern um genug Zeit zu haben, um kreativ zu werden, um Dinge durchzudenken wirklich mal und nicht im Hauruck und halb durchdacht umzusetzen. Das würde ich mir wünschen, dass wir das mehr sehen, auch als Chance sehen und auch als eine Utopie sehen, wie toll das sein kann, wenn zum Beispiel nach so einem Gespräch, wie wir es hier gerade haben. Jetzt haben wir ja einen Podcast aufgenommen, aber davon musst du dann nachher irgendwelche Shownotes schreiben und eine Zusammenfassung machen und was auch immer. Wenn das einfach schon gemacht wäre von der KI, wie toll ist das denn? Da kannst du noch ein spannendes Gespräch mehr führen am Tag, anstatt solche Sachen zu machen. Und das sind für mich Beispiele, wo wir uns vielleicht nicht klar ist, dass wir auch ganz schön viel stupide Sachen machen. Recherchen im Internet nach irgendwelchen Dingen und all so ein Zeug. Wenn mir das alles abgenommen wird und es dauert nur noch 5 Minuten statt 3 Stunden, dann habe ich, sag mal, 2 Stunden zum Nachdenken und 1 Stunde frei. Wie toll wäre das denn?
Mhm. Ja, also so kann man dann sich sozusagen auf die Leidenschaft dann fokussieren, um was es eigentlich wirklich geht sozusagen. Ne?
Ja, das, was ich wirklich, wirklich will, um mal wieder dann doch Friedrich Bergmann zu zitieren. Genau.
Haben wir den Bogen gemacht nochmal?
Ja, genau.
Ja, Andreas, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für die schöne Vorstellung. Immer wieder interessant, was von der Ministry Group auch zu hören. Ja, ich wünsche euch natürlich viel Erfolg mit der Konferenz und bin gespannt, was da rauskommt.
Ich danke dir und vielleicht schnacken wir darüber nochmal, was da rausgekommen ist. Kann ja sein.
Sehr gerne.